Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Zum Start in die Rückserie gibt's gleich das volle Programm. Ein Beben bei Hertha BSC-Trainer Bruno Labbadia und Manager Michael Preetz müssen nach unseren Informationen gehen. Die offizielle Bestätigung steht noch aus, aber wir werden gegen 12.30 Uhr mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Carsten Schmidt sprechen und dann exklusiv erfahren, was Sache ist bei Hertha. Und die Erkenntnis dieses Spiels: Die Bayern sind der Gewinner, ohne bisher selber gegen den Ball getreten zu haben. Die Konkurrenz patzte geschlossen, sodass die Bayern heute auf Schalke schon einen entscheidenden Schritt Richtung Titelverteidigung gehen können. Das sind unsere Themen. Das Labbadia aus. Nach 9 Monaten trennen sich die Wege von Bruno Labbadia und dem Hauptstadtclub. Und auch Michael Preetz wird nach 25 Jahren nicht mehr bei Hertha als Manager tätig sein. Die Charakterfrage wird beim Borussia Dortmund dringender denn je gestellt. Auch unter Edin Terzic plagen den BVB die alten Probleme. Viel Talent, aber zu wenig Mentalität und Hoffnung auf den Hunter. Klaas-Jan Huntelaar soll Schalke retten. Er ist zwar nicht jünger geworden, aber Tore schießen verlernt man nicht. Hoffen Sie jedenfalls auf Schalke. Vielleicht feiert er heute sein Comeback gegen die Bayern. Und dann darf ich Ihnen unsere Runde gleich vorstellen. Olaf Thon ist aus reiselogistischen Gründen nicht hierher ins Studio gekommen, wird uns aber nachher bei Schalke zugeschaltet sein. Und das sind die Herren, die heute unsere Runde bestreiten werden. Unser Sky-Experte Didier Hamann sagt, man muss beim BVB aufpassen, dass die Mannschaft nicht untrainierbar wird. Disziplinlos, herzlos, charakterlos. Ein klares Urteil. Michael Horeni ist seit über 30 Jahren bei der FAZ Buchautor, unter anderem über Jürgen Klinsmann, und er kennt sich sehr gut aus bei Hertha BSC, denn er lebt in Berlin. Und Mirko Slomka war mit Erfolg Trainer auf Schalke, Champions League Viertelfinalist und Dritter. Das waren noch Zeiten. Herzlich willkommen. Aber zunächst wollen wir uns natürlich über Hertha BSC unterhalten. Jetzt aktuell und dann, wie gesagt, nachher gegen 12.30 Uhr sind wir sehr gespannt, wie Carsten Schmidt, der frühere Sky-Chef und jetzige Vorstandsvorsitzende von Hertha BSC, die Dinge bei Hertha erläutert. Didi, was sagen Sie zur Entwicklung bei Hertha?
Ja, ich glaube, letztendlich war es gestern nach dem Spiel alternativlos, dass man was macht. Es waren einige desolate Auftritte in den letzten 7 Tagen. Das Unentschieden in Köln. Man hat dann 3 oder 4 Spiele hintereinander kein Tor geschossen. Die Heimniederlage gegen Hoffenheim und dann gegen einen Mitkonkurrenten jetzt im Abstiegskampf, in Anführungszeichen, gegen die Bremer gestern, verlierst du wieder 4-1. Und das hat natürlich dann eine Dynamik angenommen. Da musst du als Verein reagieren. Ich glaube, auch Bruno Labbadia hat einen etwas ratlosen Eindruck gemacht nach dem Spiel, wenn er sagt, ihm gehen die Argumente aus. Und ich glaube, diese Wahrnehmung hatte man in Berlin generell. Und ja, deswegen glaube ich, ist es keine Überraschung, dass man sich jetzt vom Trainer getrennt hat, weil man natürlich große Angst hat mit dem ganzen Investment. Das Geld allein schießt keine Tore. Die Mainzer gewinnen, also du weißt nicht, was da unten jetzt passiert, und sie sind jetzt punktgleich mit Bielefeld. Das heißt, noch 2, 3 Spiele, die Großen haben sie am Anfang der Saison gespielt. Das heißt, die ganzen großen Mannschaften kommen, jetzt haben sie Frankfurt, dann kommen die Bayern. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass sie länger da unten drin bleiben werden, als ihnen lieb ist.
Ja, die Bild hatte gestern als erste die Information, dass Labbadia wohl gehen würde. Und Sebastian Hellmann hat gestern in der Nachberichterstattung zum Tipico-Topspiel Dann Bruno Labbadia damit konfrontiert. Wie fühlt man sich dann als Trainer, wenn man das dann live sozusagen erfährt?
Also ich habe es natürlich auch gesehen. Ich muss echt den Hut ziehen vor Bruno Labbadia, dass er das so wegmoderiert hat. Also das war jetzt schon echt hart. Aber Sebastian Hellmann hatte die Information und muss das dann natürlich auch zeigen. Und passend genau zu dem richtigen Zeitpunkt, als Bruno Labbadia am Mikrofon war. Trotzdem muss man vielleicht noch mal einen Tick zurückgehen. Auch er wurde ja geholt als Retter damals. Und er hat ja den Verein tatsächlich auch stabilisiert in der letzten Saison und hat es geschafft, in dieser Zeit auch den Verein zumindest mal in andere Sphären zu heben. Danach wurde es finanziell auch ein bisschen chaotisch so hin und her, wahrscheinlich sogar einen Tick besser, aber das Spiel wurde nicht besser. Ich schätze den Bruno sehr, aber er hat gestern, so wie du es richtig gesagt hast, von sich aus ja eigentlich gesagt, mir gehen die Argumente aus.
Hat das gespürt?
Er hat es sicher gespürt und es war vielleicht sogar ein Tick zu ehrlich, was er gesagt hat. Aber er ist eine ganz ehrliche Haut und insofern war seine Aussage sehr klar und deutlich.
Ja, also ich muss mich auch anschließen. Es war abzusehen, jetzt nach den letzten Spielen, nach den letzten Ergebnissen, die nicht gestimmt haben und auch von der Spielweise. Zum Teil war es ja zum Teil gut. Auch das war zum Teil auch noch in Ordnung. Aber man hat auch gestern in dem Spiel in der Anfangsphase zumindest gesehen, dass die Mannschaft überhaupt nicht richtig in Tritt gekommen ist. Eigentlich erst, nachdem sie in Rückstand gelegen hat, ein bisschen besser gespielt hat. Aber man hat auch aus meiner Sicht auch zuletzt auch nicht den Eindruck, dass da der ganz große Glaube ist, diese Dinge noch drehen zu können und dass sich dort auch über die Zeit schon eine Mannschaft entwickelt hat, die Widerständen zu trotzen in der Lage ist. Und ich denke, die Situation, der er ausgesetzt war, Bruno Labbadia, dass er das gestern in diesem Moment erfahren hat, war natürlich, es war hart zu sehen und war hart auch für ihn, das sicher zu nehmen. Und was in Berlin sicher auch noch eine Rolle spielt, auch für so eine, in der Stadt sozusagen, der Blick auf Hertha, der ist in dieser Saison auch noch zusätzlich getrübt. Wenn man so ein bisschen weiter zurückschaut, was der Verein sich immer so vorgenommen hat, auch unter Labbadia vorgenommen hat, und wie wenig am Ende dabei rausgekommen ist, dass man sich im Grunde jetzt die letzten anderthalb Jahre, wenn jetzt Pal Dardai das übernehmen wird, feststellen muss, dass man sich im Grunde mehr oder weniger für viel Geld nur im Kreis gedreht hat. Und man muss nur ein paar Kilometer weiter nach Köpenick schauen. Da sieht man dann, wie ein Verein, der aus einer ganz anderen Struktur kommt, mit viel kleineren Erwartungen, viel kleinerem Budget, viel kleineren Hoffnungen, durch eine konzeptionelle Arbeit an Hertha, ja, vorbeigezogen ist. Das muss man mittlerweile feststellen und dass man auch sehen kann, dass auch in Berlin erfolgreicher Fußball tatsächlich möglich ist, aber eben nicht von der Hertha.
Ja, es gibt natürlich auch noch dazu noch komplizierte Personalien. Nehmen wir mal das Beispiel Luke Bacchio, der war gestern gar nicht im Kader. Ich verstehe den Bruno Labbadia, dass er den aus dem Kader streicht, weil in dem Spiel zuvor, Didi, es war Wahnsinn, wie er sich dann gegen den Ball verhalten hat, bei dem Gegentor noch so läppisch die Hand hebt, das war doch abseits und er steht da genau auf der Linie. Das ist eine Personalie, die natürlich forsch diskutiert wird, genauso wie Cunha. Wobei, das ist wiederum andersrum, finde ich, weil Cunha hat gestern eine wirklich klasse Leistung gezeigt, ist aber an sich selber gescheitert. Elfmeter verschossen, sehr arrogant. Und da gab es noch die nächste Großchance.
Muss er querspielen,
ja. Aber normalerweise macht er den ja auch in einer guten Verfassung und schlänzt ihn in die lange Ecke. Aber
versuchen wir das einmal größer zu fassen, wenn die Namen fallen. Luke Bacchio, Cunha und so weiter, sind ja schon Namen, bei denen man jetzt nicht unbedingt Abstiegskampf damit in Verbindung bringt. Und ganz kurz bekomme ich gerade als Information, also die offizielle Bestätigung von Hertha BSC, Trennung von Bruno Labbadia, Trennung auch von Michael Preetz. Auch da erste Einordnung auch zu Preetz, der bei aller Kritik 25 Jahre als Spieler und als Manager mit viel Herz für diesen Verein gearbeitet hat und jetzt gehen muss. Sie kennen sich aus der Nationalmannschaft.
Ja, es ist natürlich schade, dass es so endet, weil wenn man sich seine ganze Ära als Sportdirektor anschaut, natürlich sind sie zweimal abgestiegen, sie sind, glaube ich, zweimal direkt wiedergekommen, haben international auch das ein oder andere Mal gespielt und ich denke schon, dass sie mit den Möglichkeiten, die sie vor dem Investor hatten, dass sie da sehr, sehr gut gearbeitet haben. Und das Stadion war da immer das leidige Thema, warum kann man nicht irgendwas kreieren oder Stimmung kreieren. In Berlin ist es natürlich schwer, wenn du 30.000, 35.000 Zuschauer hast in einem Stadion, wo 80.000 reingehen. Dann hast du die Laufbahn rum, was es ja, glaube ich, in Deutschland nur noch in Berlin gibt. Und da haben mit Sicherheit einige Faktoren mit reingespielt, warum dieses Image der Hertha sich nicht so entwickelt hat, wie es den Verantwortlichen lieb gewesen wäre. Aber ich glaube insgesamt, wenn man Michael Preetz bewertet nach den 11 oder 12 Jahren als Sportdirektor, würde ich ihm auf alle Fälle schlechtestenfalls eine 2- geben.
Okay. Auf der anderen Seite ist es ihm eben jetzt nicht gelungen, mit dem Geld, das zur Verfügung gestanden hat und zur Verfügung steht, eben eine Mannschaft zu komponieren, die einfach andere Ziele auch wirklich nicht nur anstrebt, sondern auch umsetzen kann.
Ja, ich bin bei der Einschätzung in den vergangenen Jahren unter Pal Dardai schon nah bei der Einschätzung von Didi, dass mit dem Kader und den Umständen, die Dardai über lange Zeit zur Verfügung hatte, das ein ordentliches bis gutes Ergebnis war.
Sechster und Siebter geworden.
Ja, und auch eine Stabilität war und der Abstieg ein ganzes Stück weg war und manchmal waren die Hinrunden sogar noch vielversprechender. Das konnte man man sagen, auf Dauer nicht durchhalten. Aber das war in Ordnung. Aber ich finde, was man in diesem Jahr eben besonders sieht, oder in den letzten anderthalb Jahren mit den verschiedenen Trainerwechseln, mit dem vielen Geld, das investiert worden ist, und auch das Argument im Olympiastadion sei es besonders schwer, das sei ein Standortnachteil wegen der beschriebenen Gründe. Tatsache, dass es in dieser Saison, wo nirgendwo Zuschauer sind, wo die Bedingungen für alle Heimmannschaften gleich sind, die hat da jetzt auch die Substanz, trotz dieser neuen Zugänge und trotz dieser veränderten atmosphärischen Bedingungen, auch weiterhin zu den schlechten Mannschaften zu Hause zählt, dass all diese Dinge, wo man, die eigentlich für die Hertha gesprochen haben, sich zu entwickeln, sich ins Gegenteil verkehrt haben. Also, ich muss sagen, es gibt, glaube ich, wenig Vereine, die jetzt nach so einem Aufbruch, den man einleiten wollte, in so einer schlechten Lage sind. Und
die Fallhöhe ist sehr hoch. Ne?
Und es wird einen Neuanfang geben müssen. Und ich halte den Neuanfang, auch den mit dem Sportdirektor, den auch zu wechseln, halte ich auch für notwendig.
Gut, ein Neuanfang zunächst auf der Trainerposition. Pal Dardai soll nach übereinstimmenden Informationen derjenige sein. Er war es schon und jetzt wird er wieder zurückgeholt. Macht das Sinn? Würde das Sinn
machen? In dem Fall macht das natürlich Sinn, weil er ist vor Ort, war jetzt die ganze Zeit bei Hertha, hat die U16 trainiert, kennt die Mannschaft, weiß, was dort abgelaufen ist, ist sicherlich in vielen Gesprächen noch mit dabei gewesen. Also wenn man jetzt direkt einen neuen Trainer braucht, ist, glaube ich, Pardai auch genau der Richtige. Ob es dann über die Saison hinausgeht, das wird dann die Zeit zeigen.
Was passiert, wenn Dardai mehrfach gewinnt?
Ja, vielleicht gewinnt er 10-mal und dann macht er natürlich weiter. Ich meine, er ist ja auch ein Berliner Junge, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Ist ja auch schön, dass man wieder auf ihn zurückgreift. Ja,
aber ist genau die Frage, ob man dann weitermacht oder ob das jetzt eine Zwischenlösung ist, wie ich gerade gehört habe, Arne Friedrich als Sportdirektor, um dann im Sommer den vermeintlichen Großangriff zu starten, zum Beispiel dann mit Ralf Rangnick als Spiritus Rektor.
Also ich habe große Bedenken, ob der Trainerwechsel jetzt den Effekt hat, den Sie sich wünschen. Und wenn Sie Berliner das meinen, dann täuschen Sie sich. Ich glaube, wir haben gerade gehört, die zwei Personalien, Luki Bacchio, Kunja, dann nehme ich Guendouzi noch dazu, der für mich sowas von disziplinlos spielt, dass er mehr eine Belastung für die Mannschaft ist, als dass er ihnen was bringt. Und ich glaube, das große Problem, das die Berliner haben, ich habe das mitbekommen bei meinem letzten Jahr bei Manchester City. Da kam der Investor, Khaldun aus Abu Dhabi, dann wurde ein De Jong geholt, ein Kompany geholt, ein Robinho geholt, ein Sabaleta geholt. Das heißt, du hattest die alten Spieler. Ich war in meinem letzten Jahr, ich habe mich da rausgehalten aus der ganzen Sache. Nur wir hatten in dem Jahr Riesenprobleme, weil die Alten da waren. Dann wurden neue Spieler geholt für viel Geld. Und das bringt in der Mannschaft Unruhe. Und das, ob das jetzt Sabaleta waren, Kompany, De Jong, das waren Riesenspieler für Man City. Das waren herausragende Spieler und auch Persönlichkeiten. Die waren alle gerade, da war keiner link, da war keiner ein schlechter Apfel oder irgendwas. Das waren charakterlich, waren das einwandfreie Jungs. Und trotzdem hat es Probleme gegeben. So, jetzt holst du in Berlin einen Luki Bacchio, einen Kunja, einen Guendouzi, die nur auf sich schauen und nicht auf die Mannschaft. Ja, das sind die Spieler, die für viel Geld geholt wurden.
Toussaint auch noch.
Die das Doppelte oder Dreifache von einem Stark, einem Plattenhardt, einem Darida, einem Pekarik verdienen. Und die bringen dann die Leistung nicht. Das heißt,
Gestern ging es so einen Spieler wie Netz und das ist der beste Spieler auf dem Platz.
So, und das ist
natürlich... Also ging es zu schnell? Aber wie willst du es sonst machen? Wenn du so viel Geld hast, kannst du nicht sagen, wir bauen über 3-4 Jahre kontinuierlich
auf. Du musst erst mal aufpassen... Die Spieler müssen charakterlich dazu passen. Dann musst du schauen, dass du vielleicht 2 oder 3 Spieler hast, die du behalten willst, wie einen Stark, einen Plattenhardt möglicherweise, dass du vielleicht in der Zeit dann auch den einen oder anderen Vertrag von den Spielern verlängerst, die schon da waren. Weil sonst kriegst du eine Diskrepanz innerhalb der Mannschaft. Das kriegst du nicht mehr geglättet. Und dann nochmal, die Berliner haben in allen Mannschaftsteilen herausragende Einzelspieler. Ja? Aber man hatte immer das Gefühl, da spielt die Abwehr, da spielt das Mittelfeld und da spielt der Sturm. Ja, und da war keine Symbiose, da hat nichts zusammengepasst. Und ich glaube, dass das ein tiefer liegendes Problem ist, dass sie jetzt haben, dass sie sehr schnell sehr viel Geld investiert haben, Spieler geholt haben, die viel Geld gekostet haben, ordentlich verdienen werden. Und das wissen natürlich die anderen. Und das ist jetzt eine heikle Situation. Und wie du das als Trainer zusammenbringen willst, das ist eine Riesenaufgabe.
Stimme ich absolut zu. Ich finde zum Teil, dass man gar nicht sagen kann, dass es da verschiedene Mannschaftsteile gibt. Ich fand, man musste manchmal feststellen, da gibt es vereinzelte Spieler, die mit dem Ball irgendwas machen oder nichts machen. Also ich fand gerade die ersten 10 Minuten, die fand ich ehrlicherweise, muss ich sagen, erschütternd, wie Hertha aufgetreten ist. Nämlich überhaupt, da war überhaupt keine Struktur in dem Spiel zu sehen. Und das hat mich wirklich sehr gewundert in einem Spiel, was so eine zentrale Bedeutung hat, wie orientierungslos und wie vereinzelt die Spieler in dieser Phase in so eine Partie gehen.
Aber ist das denn nicht auch Aufgabe bei allen Schwierigkeiten, aber des Trainers, diese Dinge dann in irgendeiner Form auch zu, also die einzelnen Spieler zu einem Team zusammenzubringen?
Ja, natürlich. Das ist ja die Hauptaufgabe in so einem Moment, das zu steuern.
Nicht nur. Weil es geht auch, und der Didi weiß das als Spieler ganz genau, es geht nicht nur darum, dass der Trainer eine Mannschaft so formt und Prozesse entwickelt, sondern es geht auch um Hierarchien innerhalb der Mannschaft.
Auch der
Wer
Trainer.
Sind die Chefs in dieser Mannschaft? Wer haut mal auf den Tisch? Ist das ein Stark oder ist das ein Plattenhardt, wie du gesagt hast? Weil die sind ja auch alle neu. Ja? Also du brauchst schon so ein paar Flöcke in der Mannschaft, wo dann auch einer hingeht zum Kunde, pass auf, mein Freund, das nächste Mal spielst du quer, weil sonst gibt's hier richtig Theater. Mhm. Und dann gibt's ja diese Bilder von der Rolltreppe mit Guendouzi, wo du gerade gesagt hast, diese Diskussion, dann wird so abgewunken und so. Da merkst du, keiner ist der Chef.
Aber wer soll denn sonst zuständig sein? Wenn man die Person in der Mannschaft nicht hat, die das auf dem Platz regeln, dann bleibt es am Ende doch am Trainer hängen.
Das ist ja das Problem, dass sie diese Personen in der Mannschaft nicht haben, die da einfach mal sagen, hey, hier geht's lang. Ja? Und hier sind die Grenzen. So weit kannst du, Gunja, du kannst machen, wir brauchen dich als Persönlichkeit und als tollen Kicker. Du machst den Unterschied, aber es gibt auch Grenzen, auch für dich als Superstar. Mhm. Und die musst du auch einhalten. Ne? Und deswegen finde ich, und übrigens danach war es auch ein bisschen anders, das Spiel gestern. Ne? Die Hertha war schon auch gut. Und am Anfang war Werder Bremen, glaube ich, sogar überrascht, dass sie gesagt haben, wir haben so viel Platz, die stehen da hinten drin, also irgendwie 20 Meter vorm Tor gefühlt. Und dann müssen die einfach ein bisschen weiter rausschieben, Hertha. Und dann werden die Räume schon ganz eng. Und dann sieht das Spiel für Werder Bremen auch anders aus. Aber das haben sie dann auch ausgenutzt, die Bremer. Ne?
Ich fand eben, da hat man eben beides, sozusagen beide Gesichter oder die Möglichkeiten gesehen, die in dieser Mannschaft stecken. Aber auch die Schwächen, auch sowas, was das gemeinschaftliche Spiel angeht, das konnte man beides. Die Mehrheit des Spiels war, da haben sie eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Aber es gab auch Phasen, wo es sehr vereinzelt war. Und fand, das war ein Spiegelbild für das, was in dieser Mannschaft potenziell an einzelnen Spielern steckt, aber wie wenig dort auf Dauer zusammengeht.
Ja, und es gab ja nun auch Spiele, das wollen wir nicht verschweigen, wie in Bielefeld, Köln und so weiter, wo eigentlich über 90 Minuten so gut wie überhaupt nichts nach vorne gegangen ist. Also es gab vereinzelte gute Phasen gestern gegen Bremen, auch gegen Hoffenheim, aber unterm Strich steht in den letzten 4 Spielen ein Punkt. Ganze Entwicklung spricht sicherlich dann gegen den Trainer und letztlich dann eben auch gegen Michael Preetz, auch wenn das gerade im Falle Preetz nach 25 Jahren natürlich menschlich schwer ist und für Labbadia auch. Jede Trainerentlassung tut weh und den Betroffenen auch, das wollen wir natürlich auch nicht vergessen in unserer Betrachtung. Wir hören nachher dazu Carsten Schmidt, so gegen 12.30 Uhr bin ich sehr gespannt drauf. Und gleich sprechen wir über weitere ganz, ganz spannende Themen in der Bundesliga, zum Beispiel über Borussia Dortmund. Denn zwar hat Mats Hummels Erwachsenenfußball gefordert, aber der wird nicht geliefert. Und auch Marco Reus hat enttäuscht in dieser so entscheidenden Woche für den BVB. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Und das ist mir gerade eben reingereicht worden, wie man so schön sagt. Die offizielle Bestätigung dessen, was wir eben besprochen haben. Hertha BSC trennt sich mit sofortiger Wirkung von Michael Preetz und Bruno Labbadia. Michael Preetz wird zitiert mit den Worten: Ich bin unendlich dankbar für die vielen Jahre, die ich für meinen Herzensverein Hertha BSC auf und neben dem Platz spielen und arbeiten durfte. Ich wünsche allen Mitgliedern, Fans und Kollegen und Kolleginnen nur das Allerbeste und möchte mich auch bei allen Gremien für das mir entgegengebrachte Vertrauen in den letzten Jahren bedanken. Und das kann man Michael Preetz wirklich aus ganzem Herzen sozusagen abnehmen. Also er war mit vollem Engagement über all diese Jahre bei Hertha BSC unterwegs. Und bis zum Ende der Saison wird hier auch nochmal offiziell bestätigt, wird Arne Friedrich in seiner Funktion als Sportdirektor die Verantwortung im sportlichen Bereich bei Hertha übernehmen. Und ebenso ist Hertha zum Entschluss gekommen, sich von Bruno Labbadia zu trennen. Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung, den wir nachher noch persönlich hören werden. Wir haben uns nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, mit einem Trainerwechsel einen neuen Impuls zu setzen. Wir werden die Nachfolge auf der Trainerposition in den kommenden Tagen klären. Alle gehen im Moment von Paul Dardai aus, aber auch das werden wir nachher mit Carsten Schmidt besprechen. Und jetzt kommen wir zunächst zu Borussia Dortmund. Borussia erlebt auch turbulente Tage, denn die Schlüsselspiele in den vergangenen Tagen bei Bayer Leverkusen und bei Borussia Mönchengladbach sind verloren worden und deshalb, Vinko Bicanic, kam und kommt die Charakterfrage auf.
Man kann es eher milde formulieren.
Ich habe das Gefühl bei den Dortmundern, dass sie oft denken, dass sie besser sind, wie sie wirklich sind.
Oder nach manchen Spielen auch etwas härter.
disziplinlos, herzlos und charakterlos. Ja, weil im Endeffekt kommt es auf den Charakter und auf den Willen drauf an. Und das alles haben sie vermissen lassen.
Viele Borussia-Spiele geben Rätsel auf.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von der Spitzenmannschaft so ein körperloses und passives Spiel habe ich lange nicht gesehen.
7 Niederlagen mittlerweile in der Liga, nur eine weniger als Köln und genauso viele wie Werder Bremen.
Ich glaube, dass man vorsichtig sein muss. Ich weiß nicht, wie die Strömungen innerhalb der Mannschaft sind, dass diese Mannschaft nicht untrainierbar wird. Und ich glaube, die Dortmunder Führung muss die Entwicklung jetzt ganz genau beobachten. Weil wenn du solche Schwankungen hast, dann hat das natürlich nur bedingt was mit dem Trainer zu tun. Und diese Mannschaft hat schon einen Trainer verschlissen dieses Jahr. Ich würde da schon diese Mentalität oder diese Charakterfrage stellen, nicht bei Einzelnen, aber als Mannschaft fehlt ihnen das.
Ja, so hart kann man es unter Umständen vielleicht ja wirklich formulieren.
So, da war Didi Hamann in Höchstform. Hast du dich schon wieder abgeregt?
Ja, nee, die erste Halbzeit in Leverkusen, das hat mich wirklich ein Stück weit für die Fans persönlich getroffen. Mein Onkel ist wahrscheinlich der größte BVB-Fan. An den habe ich in dem Moment nicht gedacht. Nur, wenn ich sehe, was in der Mannschaft steckt, wenn du die Einzelspieler dir anschaust, wenn du den Sancho jetzt am Freitag wieder siehst, ja, nicht immer, aber natürlich, wenn der wir Spieler auf engstem Raum ausspielt, nur mit der Körpertäuschung, das können auf der Welt können keine 5. Ja, dann hast du einen Reiner, dann hast du einen Haaland vorne, der im Moment wahrscheinlich der heißeste Spieler in ganz Europa ist. Und dann siehst du so eine Leistung wie gegen Leverkusen, wo sie in den ersten 45 Minuten körperlos spielen. Das erste Tor, das war ein langer Ball von Bürki. Keiner geht zum Kopfball, keiner geht auf Wendell, was glaube ich, dann kommt der lange Ball. Also das heißt, die haben 3 Ballkontakte und nie war ein Dortmunder im Umkreis von 5 Metern. Und das kann einfach nicht sein. Und für mich hat das was mit Disziplin zu tun und auch irgendwo Respekt. Du hast einen Respekt deinen Mannschaftskollegen gegenüber, ja, das zu machen, was du machen musst, um dann das Recht zu haben, auch mal mit dem Ball zu spielen. Ja, und das haben sie in den letzten Wochen oder in der bisherigen Saison oft vermissen lassen. Das ging, glaube ich, am zweiten Spieltag in Augsburg los. Das war dann in Rom. Da waren so viele Spiele. Ich habe sie die meiste Zeit begleitet, auch in der Champions League. Da waren Spiele dabei. Das ist nicht zu erklären. Und deswegen ist es mir ein Rätsel, was in dieser Mannschaft los ist. Wie gesagt, das hat was mit Respekt, das hat was mit Disziplin zu tun. Und ich glaube, dass die Dortmunder eine Wohlfühloase geschaffen haben, wo sie auch Ex-Spieler wieder zurückgeholt haben. Also ich bin natürlich für familiäres Umfeld, wunderbar. Nur du kannst das Leistungsprinzip nicht aushebeln. Es muss immer nach Leistung gehen. Ja, und sie haben eine Situation geschaffen, wo die Mannschaft zu Disziplinlosigkeiten neigt, wenn man sich an Aubameyang und Dembele erinnert, und auch zur Selbstverliebtheit. Also was ich vorhin gesagt habe oder am Dienstag, dass sie oft denken, dass sie besser sind, als sie wirklich sind. Ich glaube, das ist ihr größtes Problem. Sie hatten Urlaub, die Leverkusen hatten einen kürzeren Urlaub durch das Endturnier, DFB-Pokal, die Leipziger, die Bayern. Und wenn du dir die anschaust, die finden immer wieder einen Weg, Spiele zu gewinnen. Und die Dortmunder finden Wege, um Spiele zu verlieren.
Hat die Mannschaft den neuen Trainer hängen lassen? Und vorher auch Favre in gewisser Form?
Boah. Ich sag mal, wir Trainer sind ja auch dafür verantwortlich, dass die Spieler ihre Top-Leistung abrufen. Ne? Das ist ja unsere Hauptverantwortung an jedem Spieltag. Und das war jetzt gestern wieder nicht so, dass sie ihre Top-Leistung oder vorgestern ihre Top-Leistung abgerufen haben. Deswegen muss man sich als Trainer immer hinterfragen, habe ich die richtigen Spieler ausgewählt und ist das, was ich ihnen vorgegeben habe, auch gegen diesen Gegner das Passende gewesen, das passende Rezept. Das war jetzt offensichtlich am Freitagabend nicht so. Es fehlen ein bisschen auch da diese Persönlichkeiten. Es sind nicht nur talentierte Spieler, es sind auch großartige Spieler mit Sancho, Haaland, Reiner, du hast die gerade alle genannt. Ich nehme Marco Reus auch noch dazu, war lange Zeit verletzt und hatte zwischendurch mal wieder eine kleine Hochphase. Und jetzt merkt man wieder, das ist wieder so ein Durchhänger. Ja, und auch Mats Hummels, der immer wieder von hinten heraus auch versucht, die Spieler zu motivieren, anzutreiben, auch öffentlich, finde ich gut als Persönlichkeit. Ja? Aber auch diese Jungs machen jetzt ja ihre Fehler, Bürki eingeschlossen von hinten raus. Also auch da diese Balance von ganz hinten über eine Doppel-6, die sehr gerne spielen, bis nach ganz vorne, passt nicht so zusammen. Und sie sind auch in der Konsequenz, wenn sie mal in Führung gehen, legen sie das zweite nicht nach. So, da fehlt es dann auch vielleicht in der Konsequenz im Abschluss vorne. Ja, trotz Haaland, trotz Reiner, trotz Sancho.
Ja, so viel gesagt worden, wo ich auch einen Haken dahinter machen würde, wo man was die Qualitäten angeht, was die Schwächen der Mannschaft angeht, ihr außergewöhnliches Potenzial. stimme ich weitgehend zu, aber ich finde, was vielleicht ein Aspekt noch sein, den ich auch sehe, ist, mein Eindruck ist, dass der neue Trainer auch versucht, ein etwas anderes Spiel zu spielen, als das unter Favre der Fall war. Also weniger kontrolliert, mit mehr Laufarbeit, mit mehr Tiefe. Und dass die Umstellung dieses Spiels noch nicht funktioniert oder nur phasenweise funktioniert. Und dass sich auch ein Mannschaftssystem, das 2 Jahre auf diese Art und Weise funktioniert hat, dass es nicht auch von heute auf morgen sich umstellen lässt. Das ist jetzt nicht die alleinige Erklärung dafür. Ich denke aber, es ist ein Aspekt, den man sehen sollte. Und es ist eine schwierige Aufgabe, das umzustellen, auch in einer Phase, wo nicht so richtig viel trainiert werden kann, wo auch die Konzentration, das sieht man ja bei vielen Mannschaften derzeit in dieser Corona-Krise nach diesen ganzen Belastungen auf dem Platz und vielleicht auch noch in anderer Weise nachlässt. Man sieht ja auch, wie viele, wie alle großen Mannschaften Schwierigkeiten. Gut, aber jetzt, bei Dortmund ist es nochmal speziell.
Weil sich
aber
das ja schon als Muster auch durch die letzten Jahre
zieht sich das durch. Zum Teil aber auch was man auch sieht, ist, dass wenn man Schwächen hat bei Standardsituationen, gerade bei Eckstößen, das hat man vor 2 Jahren auch sehr stark bei Leipzig gesehen, selbst wenn man die Probleme erkennt, so einfach die zu lösen, ist es offensichtlich zum Teil nicht auf die Schnelle. Und das sind auch nur Aspekte. Wir wollen jetzt gar nicht sagen, dass das die Hauptpunkte sind, aber ich wollte es noch mal in dem Zusammenhang noch mal erwähnen.
Ich würde einmal gerne, Didi?
Ja, nee, aber was du sagst, natürlich ist es eine Zeit, wo man sieht, dass auch die Bayern stottern und die Leipziger,
die Leverkusen. Aber die packen es halt immer.
Und die mussten länger spielen. Die haben den Sommer durchgespielt, wo die Dortmund im Urlaub waren. Das heißt, die Dortmunder hatten von den Top-Teams, waren die einzigen, die im Sommer einen richtigen Urlaub hatten.
Absolut.
Und wenn du müde bist, und sie mögen müde sein, weil sie auch viel gespielt haben, ja, dann kommt es auf den Willen drauf an. Und da habe ich große Zweifel, ob sie denselben Willen haben als Mannschaft, als die anderen 3 oder 4 oder 5, die im Moment vor ihnen stehen.
Wir fragen einmal nach in Dortmund bei Sven Westerschulze, der BVB-Spezialist bei Sportbild. Schönen guten Morgen, Sven. Guten Morgen. Wie sich die Situation sozusagen vor Ort darstellt. Warum hat es auch Terzic bisher nicht geschafft, die Wende einzuleiten und auch, nennen wir es jetzt ruhig mal, die Mentalität dieses Teams zu verbessern?
Ja, ihr habt einige Dinge ja gerade auch schon angesprochen. Es ist so, dass der BVB teilweise wirklich wie eine Wundertüte wirkt, nicht nur auf die Fans, auf uns, sondern auch intern auf die Verantwortlichen. Charakterfrage, soll ich sagen, also die Mannschaft hat schon Charakter, glaube ich. Die war da ja sehr, sehr deutlich am Dienstag nach dem Spiel in Leverkusen. Ich glaube, wenn die Mannschaft keinen Charakter hätte, hätte sie es nicht geschafft, in Spielen wie gegen Wolfsburg oder auch Leipzig in der zweiten Halbzeit so aufzudrehen. Aber wenn es eine Eigenschaft gibt, glaube ich, die ich am Charakter der Mannschaft ein bisschen vermisse, dann ist es diese Widerstandsfähigkeit, diese Bereitschaft, sich zu wehren. Und ich habe es gerade schon kurz die 3 Standard-Gegentore angesprochen gegen Gladbach. Ich finde, eine entscheidende Phase war auch, oder eine entscheidende Situation, war auch dieses Gegentor von Rami Benzbaini, wie Julian Brandt halt verteidigt, wie es eigentlich keinem Bundesliga-Trainer gefallen kann. Und das hat mich dann auch ein bisschen was mit letzter Konstanz, letzter Konsequenz und letzten Willen zu tun.
Wie groß ist die Sorge bei den Bossen, die Champions-League-Quali zu verpassen?
Die Sorge ist schon groß, also mit Blick auf die Tabelle, man hat gestern gesehen, auf Platz 7 ist der BVB abgerutscht. Ich glaube trotzdem, dass die Ergebnisse, die dann am gestrigen Nachmittag gefallen sind, ihnen durchaus in die Karten gespielt haben, weil Leipzig nicht ganz weit weggezogen ist, weil auch Leverkusen nicht ganz weit weggezogen ist. Aber klar, der BVB rechnet in diesem Jahr mit einem Minus von 70 bis 75 Millionen aufgrund der Corona-Auswirkungen. Wenn man dann jetzt nochmal einkalkulierte 30, 35 Millionen durch die Champions League verliert, dann tut das dem BVB besonders in diesem Jahr schon weh, klar. Dass die Europa League auch sportlich nicht das ist, was der BVB sich auf die Fahne geschrieben hat, ist auch klar. Nur glaube auch, dass die Verantwortlichen die Mannschaft und auch den Trainer nach wie vor stark genug einschätzen, um in dieser Saison den 4. Platz zu erreichen.
Was wäre jetzt, wenn die kommenden Spiele auch nicht nach Wunsch laufen? Wird man definitiv mit Terzic diese Saison durchziehen?
Ja, also nach dem, was wir bislang wissen, ist das ganz klar der Fall. Ich habe gestern ein bisschen länger mit Michael Zorc telefoniert. Er sagte auch heute in der Bild am Sonntag, dass sie den Weg mit Edin weitergehen. Dahinter steckt schon, dass sie eine Weiterentwicklung der Mannschaft sehen. Dass es nach dem Fußball, den sie zuletzt unter Lucien Favre gegeben hat, jetzt doch klar in der Offensive auch einen besseren Plan erkennen. Und das war ja schon so, was in den letzten Spielen unter Favre tatsächlich ein Stück weit abhanden gekommen ist. Jetzt merkt man eben, dass Terzic die Mannschaft wirklich anders ausrichtet. Und damit meine ich jetzt nicht nur diese Emotionalität, die man auch häufig an der Seitenlinie beobachtet, sondern vor allem eben auch einen anderen Plan im Offensivfußball. Es geht halt nicht mehr nur um Geduld, es geht um Mut. Und ich glaube, wie Michael das gerade auch schon ein Stück weit beschrieben hat, das funktioniert halt nicht von heute auf morgen. Also ein Spieler hat mir in den vergangenen Tagen auch gesagt, 2,5 Jahre Favre-Fußball, den schüttelst du nicht von heute auf morgen ab. Ich glaube, dass die Mannschaft noch ein bisschen Zeit braucht. Nur klar ist, viel Zeit hat sie nicht mehr.
Ganz klar, abschließend, Matthias Sammer, Berater des BVB, ist ja jemand, der nun genau für diesen Willen, für diesen Ehrgeiz gestanden hat. Könnte es Überlegungen im Club geben, Sammer etwas näher an die Mannschaft ranrücken zu lassen?
Auch das ist ja ein Thema, in den vergangenen beiden Jahren, als es beim BVB dann immer wieder nicht ganz so gut lief, Stimmen immer wieder laut geworden sind. Damals haben die Verantwortlichen ja auch schon klar gesagt, dass sie das nicht vorhaben, dass Matthias Sammer das auch nicht will. Und auch da haben wir uns natürlich im Winter versucht, mal so ein bisschen schlau zu machen, rauszufinden, reinzufühlen, ob es eine Möglichkeit gibt. Nur deutet aktuell nichts darauf hin, dass Matthias Sammer seine Position als externer Berater verlassen wird und da in die Kabine gehen wird, wo er übrigens in knapp 2,5 Jahren jetzt als BVB-Berater noch kein einziges Mal war.
Alles klar. Vielen Dank für die Infos und für die Einschätzung. Sven Westerschulze, viele Grüße. Vielen Dank.
Danke, zurück. Tschüss.
Wäre ja sonst durchaus naheliegender Gedanke, Matthias Sammer in irgendeiner Form einzubinden. Aber das war jetzt ziemlich eindeutig. Also ich glaube, da macht eine Spekulation jetzt relativ wenig Sinn. Sie haben, Didi, bei uns auch mal die Rolle von Marco Reus kritisch angesprochen. Reus, ein hervorragender Spieler, das steht völlig außer Frage. Ich habe zum Beispiel auch das Spiel am Dienstag gesehen. Auch da hat er durchaus versucht, sich zu wehren, auch wenn das vielleicht anders rüberkommt. Dennoch steht jetzt unterm Strich eine Saison, die auch den Zahlen nach nicht ideal ist. Und Sie haben irgendwie immer den Eindruck gehabt, dass die Kapitän Binde ihm eher ja, vielleicht belastet hemmt, als dass sie ihm hülfe.
Er hat auch vor 2 Wochen gezeigt in Leipzig, was er für herausragende Fähigkeiten sind. Um das geht es ja gar nicht. Nur du musst schauen, wie holst du das Beste aus den Spielern raus. Er hatte eine lange Verletzung. Es war klar, dass er dieses Jahr Probleme haben wird, in die Mannschaft zu kommen, weil natürlich die Konkurrenz mit Reiner, mit Sancho, mit Guerrero, der auch weiter vorne spielen kann, riesengroß ist. Und er spielt in den letzten 7 oder 8 Jahren, hat er, glaube ich, im Schnitt 2 Drittel gemacht. Das heißt, jedes dritte Spiel ist er nicht dabei. Das ist für mich irgendwo ein Luxus, den du dir erlaubst, dass du sagst, jedes dritte Spiel ist mein Kapitän nicht dabei. Ja, und dann kommt auch dazu jetzt die letzten beiden Spiele. Du hast ein Tor gebraucht gegen Leverkusen die letzte Viertelstunde, du hast ein Tor gebraucht gegen Gladbach. Dann nimm den Terzic 2-mal runter. Ja, eine Viertelstunde vor Schluss. Das heißt, immer wenn es wichtig wird oder wenn du musst, dann kommt der Kapitän runter. Ja, das heißt, du brauchst in deiner Mannschaft, wir haben gerade über Berlin gesprochen, wie wichtig die Hierarchie ist. Dass du eine Hierarchie hast, dass jeder weiß, der sagt an und wer welche Rolle in einer Mannschaft zu füllen hat. Ja, du kannst in einer Kabine, kann ein Marco Reus nicht diesen Einfluss haben, den er vielleicht möchte oder den man ihm geben will in Dortmund, wenn du immer, wenn es eng wird, wenn du runterkommst. Ja, man hat ja seine Reaktion gesehen, er saß auf der Bank, er war enttäuscht, vielleicht auch wegen seiner eigenen Leistung, möglicherweise auch, weil er runterkommt. Und deswegen frage ich mich schon, und die Frage bleibt dieselbe, wäre es nicht besser gewesen, die Kapitänsbinde jemand anders zu geben, weil du natürlich die Spieler, die wichtig sind, die musst du stark machen. Und im Moment hat, glaube ich, Marco Reus nicht den Stellenwert. Ein Kapitän muss unumstritten sein. Ich glaube nicht, dass Reus das im Moment ist.
Also dann wäre es ja Mats Hummels, der innerhalb der Mannschaft offensichtlich was zu sagen hat, aber auch natürlich das nach außen trägt. So Männerfußball als Stichwort oder so. Wir haben ja gerade ein interessantes Wort gehört, Widerstandsfähigkeit. Das finde ich ein ganz wichtiges Wort, auch in Bezug auf Borussia Dortmund, dass sie halt dagegenhalten müssen. Und da stimme ich dir dann auch zu. Wenn ich dann natürlich den Kapitän rausnehme, wenn es darum geht, jetzt Widerstand zu leisten gegenüber Leverkusen beispielsweise. Wir haben es ja gesehen in Leipzig, wie gut Marco Reus auch immer noch diese Bälle in die Tiefe durchstecken kann. Ja. Und dann nehme ich ihn runter. Ne? Da frage ich mich als Kapitän dann natürlich auch, hey, hallo, jetzt ist doch gerade wichtig,
dass ich da bin. Würden Sie als Trainer sagen, Marco, du bist Solist, du brauchst irgendwie deine Freiheit. Mats macht Kapitän, der ist da vom Typ her anders? Oder ihn fragen, wäre es eine Befreiung für dich?
Zumindest müsste man mit ihm darüber reden. Natürlich auch mit Mats Hummels muss man darüber reden, ob er das überhaupt will. Ne? Aber das sind ja
da hätte ich jetzt keine Zweifel.
Ja, ich auch nicht. Also, trotzdem muss man mit ihm darüber reden. Ne?
Klar, also,
was mir jetzt gerade auch ein bisschen gefehlt hat, ist so Flexibilität in der Systematik. Ne? Also das war bei Lucien Favre, war dann irgendwann mal 3-4-3 beispielsweise auch ein sehr passendes System, wo so ganz viele Spiele gewonnen wurden. Weg von diesem 4-2-3-1 zum 3-4-3. Diese Flexibilität, die ja bei Leipzig beispielsweise unter Julian Nagelsmann so eingeführt wurde, dass man auch innerhalb der 90 Minuten sagt, hey, wir müssen dem Gegner eine Aufgabe geben. Das fehlt mir momentan ein Stück weit bei Borussia Dortmund. Und da spielt natürlich Marco Reus auch wieder eine wichtige Rolle. Weil Marco passt natürlich entweder in einem 3-4-3 ganz vorne, das ist nicht so seine Rolle, oder im 4-2-3-1, wie er es gerade spielt, ist natürlich seine Position hinter Haaland eigentlich ideal. Ne? Deswegen glaube ich schon, dass man daran festhalten muss. Aber wenn ich ihn dann runternehme, dann kann ich auch sagen, hey, komm jetzt,
Machen wir nochmal. Also ich sehe ehrlicherweise die Problematik bei Marco Reus nicht so, das ist nicht ganz einfach, die Problematik. Aber aus meiner Sicht ist die Problematik, befindet sich im Dortmunder Spiel ein Stück weit dahinter. Also das zentrale und das defensive Mittel.
Delaney, Bellingham.
Und da finde ich, da sieht man auf der einen Seite eben, und das unterscheidet sie eben auch zum Beispiel von Leipzig oder auch von Bayern München, dass die einen zum Teil eine deutlich höhere Qualität haben auf diesen Positionen und auch eine und Spiel auch wie Witzel, der hat natürlich diese Mentalität, die man sich wünscht, aber der hat nicht eine Qualität wie andere Mittelfeldspieler, die bei Bayern München auf diesen Positionen spielen. Und ich würde sagen, da muss die Stabilität und dieses Tempo und die Durchsetzungsfähigkeit, das ist der zentrale Bereich bei Borussia Dortmund, der das Spiel zusammenhalten kann. Und das passiert nicht. Und da sehe ich größere Schwierigkeiten als die Frage, ob Marco Reus jetzt Kapitän ist oder nicht. Klar ist, dass der de facto Anführer Mats Hummels ist, keine Frage. Aber ich finde, da ist sportlich ist dort der Knackpunkt im Dortmund.
Aber Michael, jetzt spielt ja alles mit rein. Das ist ja, da geht es ja um Führung, da geht es um Strukturen in der Mannschaft. Ja. Ja. Und natürlich ist Reus jetzt nicht das größte Problem der Dortmunder. Nur das ist ein kleines Mosaiksteinchen, wo sie meiner Meinung nach im Sommer was hätten verändern können. Und zurückzukommen aufs defensive Mittelfeld, da haben sie jetzt mit Delaney, mit Bellingham und mit Can haben sie in den letzten 18 oder 24 Monaten haben sie ja drei Spieler geholt. Witzel ja. Kam auch, also das heißt, sie haben vier Spieler geholt, denen man alle, glaube ich, internationale Klasse unterstellen kann. Und ich weiß nicht, ob das Problem der Dortmunder im Moment ist. Ich glaube einfach, diese Struktur in der Mannschaft, ja, wenn du Auftritte hast, und wie gesagt, dieses Jahr waren 6, 7 desolate Auftritte dabei. Und das ist auch nicht zu entschuldigen durch ein neues Spielsystem oder durch eine neue Philosophie. Wenn du diese Schwankungen hast, dann kann in der Mannschaft irgendwas nicht stimmen. Ja? Und wenn ich so einen Auftritt wie gegen Leverkusen sehe, wo du gegen Mitkonkurrenten spielst, der 4-mal nicht gewonnen hat, dann musst du hinfahren und sagen, so, denen zeigen wir es jetzt, die kriegen jetzt das 5. Spiel hintereinander, wo sie nicht gewinnen. Und dann lässt du diese ganzen Grundeigenschaften lässt du vermissen. Das lässt mich darauf schließen, dass strukturell innerhalb der Mannschaft irgendwas nicht stimmt.
2 Minuten packen wir noch oben drauf, weil das spannend ist. Trotzdem, ich möchte jetzt gerne einmal auch noch mal eine Frage klären. Das ist natürlich sehr griffig zu sagen, charakterlos. Das ist aber natürlich schon auch ein hartes
Urteil. Das war für das Spiel. Das war auf das Spiel bezogen. Also es ging nicht um die...
Hat das nicht auch zu tun mit einer gewissen, wie soll ich sagen, Verspieltheit, Sorglosigkeit sozusagen, zu sehr verlassen auf das eigene Talent?
Also charakterlos muss ich auch sagen, wenn wir zum Beispiel die Verletzung Witzel nehmen, ne? Und dann kommt Emre Can, kommt in die Mannschaft. Ich finde das brutal charakterstark, dass er so eine Leistung bringt, als Ersatz für Witzel. Er hätte ja gerne von Anfang an gespielt. Er kommt rein nach einer Verletzung Witzel und pusht diese Mannschaft brutal nach vorne. Was ich echt eine richtig starke Leistung. Das finde ich charakterstark. Und das ist ja auch gerade das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Doppel-6. Ne? Mhm. Witzel, Delaney, für mich eine ganz starke Doppel-6. Als Ersatz Can und als Junger dahinter Bellingham. Ist ja eigentlich von der Kaderplanung her, muss ich sagen, richtig gut gemacht von Borussia Dortmund. Jetzt hast du Witzel natürlich, der verletzt ist. Delaney nicht in Top-Verfassung. Bellingham kommt jetzt auch langsam in so ein Loch. Und Emre Can kann diese Leistung auf Dauer nicht bringen, die er gezeigt hat.
Ne? Aber Mirko, da musst du mal die 45 Minuten gegen Leverkusen anschauen. Wenn ich einen 17 Jahre alten Spieler wie ein Bellingham sehe oder einen Spieler wie ein Sancho, die den Ball verlieren und stehen bleiben, dann hat das was mit Charakter zu tun. Ja? Und dann, es gab eine Situation auch gegen Köln, wo sie verloren haben, oder gegen Mainz vor einigen Wochen, wo Bellingham 10 Minuten vor Schluss, wo sie noch im Spiel sind, den Ball verliert und hinterher trabt. Ja? Das sind Sachen, die kannst du dir nicht erlauben. Und wenn das ein 17-jähriger Spieler macht, ja, also als ich 17 war, ich habe auf dem Niveau noch nicht gespielt oder spielen dürfen, das hätte ich mich mit 25 oder mit 28, hätte ich mir nie erlaubt, am Spieler nicht herzulaufen, wenn ich den Ball verliere. Das sind Grundeigenschaften und das muss aus der Kabine kommen. Das ist nicht die Aufgabe des Trainers, zu sagen, du musst hinterherlaufen. Das sind Grundeigenschaften, die müssen verinnerlicht sein. Das ist einfach so, ja. Und wenn einer das nicht macht, dann hat das was mit Charakter zu tun. Dann hat das was mit Respekt gegenüber dem Mitspieler zu tun. Und das fehlt bei den Dortmundern, weil sie zu oft denken sie, naja, wenn es läuft, dann läuft's. Und wenn es nicht läuft, naja, vielleicht wechseln wir einen ein oder kommt einer von der Bank.
Aber von hinten kommen und ein Schlawittchen packen.
Pass auf, mein Freund. Das hat was mit Wille und mit Charakter zu tun. Und in dem Spiel,
gebe ich dir recht,
da war es darauf bezogen, da war das einfach charakterlos. Das war einfach
wenn du zum Beispiel die Diskussion über Sané bei Bayern München erlebst.
Michael, ich gehe dazwischen.
Weil ich
habe eine Sorge, wenn wir einmal Sané und Bayern anfangen, das können wir nachher nochmal anpacken. Dann läuft uns das Ganze hier sozusagen aus dem Ruder. Das würde ich gerne verhindern, weil wir nämlich gleich in Ruhe über Schalke sprechen wollen und dann auch nochmal über Hertha BSC. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet Fußballdebatte, und sprechen über die schwierige Situation auf Schalke. Schalke heute gegen Bayern München. Dort, wie man so schön sagt, kann man die Punkte sicherlich auch nicht sicher einplanen, zumal das Hinspiel mit 0-8 verloren ging. Und wir wollen zwei Schalker Legenden bei uns in die Runde mit hineinnehmen. Und zwar Olaf Thon und Juri Mölder, beide Mitglied der Eurofighter 1997. Schönen guten Tag, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag an Olaf auch. Wie geht's, Olaf?
Ja, super. Normalerweise wäre ich im Studio gewesen, aber Schnee im Ruhrgebiet hat es verhindert und ich kam 04 Minuten zu spät und der Flug ging ohne mich los.
Gut, also ich habe es.
Andrea und die Kinder auch alles gut?
Alles gut.
Gut. Olaf, ich habe es mal reiselogistische Gründe genannt, aber bringen wir es auf den Punkt. Sie haben den Flieger nicht bekommen. 04 Minuten zu spät. Nun denn, schön, dass ihr trotzdem da seid. Mirko Slomka ist kurzfristig eingesprungen.
Mach das für dich, Olaf, kein Problem.
Juri, ist sehr Schalke gut noch zu retten?
Ja. Ich habe ein klein bisschen gezittert, haben Sie gemerkt. Aber nein, es ist, obwohl es natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation ist, ne? Aber ein klein bisschen die Mannschaft noch verstärken. Gerade Huub Stevens im holländischen Fernsehen gesehen. Und der sagt, kommt vielleicht noch ein Transfer. Aber heute ist natürlich ein schwieriges Spiel. Also heute hat man nicht zu verlieren.
Was ist mit Ihrem Landsmann Klaas-Jan Hünteler, der ja bei Ajax gespielt hat? Den haben Sie ja permanent beobachtet. Kann er für Schalke sozusagen der Retter werden?
Heute nicht. Ich habe gerade, also Huub hat gerade gesagt, er ist noch zu verletzt, um zu spielen. Aber er hat eine sehr gute Verfassung gehabt in Holland. Das ist natürlich, holländische Liga ist etwas anders als die deutsche. Aber er sah sehr gut aus. Viele Tore gemacht. Ich glaube, in 400 Minuten 7 Tore gemacht. Also torgefährlich, die Torgefährlichkeit hat er noch immer.
Und heute wird er nicht spielen können, immer noch wegen der Wadenverletzung?
Ja, wegen der Wade. Ja, das ist wirklich unglücklich. Er hat bei dem zweiten Tor in das letzte Spiel gegen Twente bei Ajax, für Ajax, hat er etwas, ist etwas passiert in die Wade und das ist noch immer ein kleines Problem. Aber also für heute wird es wahrscheinlich noch zu früh sein.
Okay, ja, Olaf, die familiäre Situation haben wir besprochen. Bei Ihnen ist alles gut. Das ist auch gut zu wissen in diesen Zeiten. Aber wie ist die Lage auf Schalke? War jetzt die Niederlage gegen Köln am Mittwoch unglücklich im Zustandekommen, ein entscheidender Rückschlag?
Ja, ich finde schon, dass sie besser gespielt haben. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit hat man förmlich gesehen, das Tor lag in der Luft. Und wenn man in so einer Situation steckt, ich kenne das auch, bin 1988 auch abgestiegen mit Schalke 04. Und ich kenne diese Problematik, dass man dann einen Rucksack hat und versagt. Und es ist wirklich eine brutale Situation auf Schalke. Und zu Klaas-Jan Hünteler noch zu sagen, ich glaube, bei dem Spiel heute ist er vielleicht auch nicht der richtige Mann, denn Schalke wird nicht viel Ballbesitz haben. Und er ist natürlich der Mann im 16er. Und von daher denke ich, muss er topfit sein. Und Christian Groß, der neue Trainer von Schalke, tut gut daran, fitte Spieler heute aufzustellen. Wir haben ja auch gerade gestern gesehen, dass Mainz gegen Leipzig überraschend gewonnen hat. Und das geht auf dem schweren Rasen, auch, man kann auch sagen, schlechten Rasen, überall, nicht nur auf Schalke, dass man da durch eine kämpferische Einstellung vieles wettmachen kann. Und ich glaube, Klaas-Jan wird in den nächsten Wochen sicherlich gebraucht, auch als Motivator, um den jungen Spielern wie Hoppe dann auch Rückhalt zu geben.
Wie groß ist Ihre Sorge, dass Schalke absteigt? Sie haben es selber schon erlebt, haben Sie eben erwähnt.
Ja, man muss realistisch sein. Die Statistik spricht ganz klar dafür, dass Schalke absteigt. Aber man darf nie aufgeben. Und wir haben erst die Hinrunde gespielt. Also es sind noch 17 Spieltage. Und da ist alles möglich. Wir haben das ja jetzt auch gesehen mit dem Sieg von Mainz, hätte auch keiner gedacht. Schalke 04 hätte normalerweise 3 Punkte verdient gehabt gegen Köln. Sie waren einfach besser. Und von daher darf man jetzt nicht die Flinte ins Korn schmeißen. Erhobenen Hauptes in jedes einzelne Spiel gehen, da werden 3 Punkte vergeben und bis zum letzten Spiel alles geben. Und wenn es dann nicht gereicht hat, sofort wieder versuchen, in die erste Liga wieder aufzusteigen. Also Worst-Case-Szenario muss man natürlich auch haben in der Tasche. Und ich denke, Schalke 04 ist da gut aufgestellt.
Oh, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, auch was die finanzielle Situation anbelangt. Können wir vielleicht gleich nochmal aufnehmen. Aber Olaf, Juri, ich nehme die Runde mit rein, komme dann wieder gleich zu euch. Ihr könnt euch natürlich auch gerne einschalten. Wie konnte denn Mirko, Sie waren selber mit Erfolg auf Schalke tätig, diese Mannschaft so ins Schlamassel geraten? Denn es ist doch immer wieder so, wenn man sich die Aufstellung anschaut und die ersten 11, die ersten 13 liest, denkt man, naja gut, also so schlecht sind sie nun nicht.
Das stimmt, ja. Ich gehe noch mal einen Tick weiter zurück. Ich glaube, es war der 15. Dezember. Da gab es diese rote Karte für Nübel. Mhm. Dieser Kung-Fu-Tritt gegen Eintracht Frankfurt. Mhm. Gacinovic war, glaube ich, der Leidtragende in diesem Fall. Da wurde er 4 Spiele gesperrt. Da ging das doch eigentlich los mit dieser Torhüterfrage. Mhm. Und ich glaube, das hat den Schalkern überhaupt nicht gut getan. Da kam Schubert ins Tor, dann Nübel wieder zurück. Er hat seinen Vertrag nicht verlängert, bei Bayern München unterschrieben. Es war ein Riesentheater in dieser Phase. Und immer wenn diese Stabilität von hinten auch nicht passt, jetzt hat man noch getauscht mit Renno und Schubert, also mit Eintracht Frankfurt.
Jetzt ist Fährmann im Tor.
Jetzt ist Fährmann im Tor. Also irgendwie diese Stabilität von hinten heraus hat nicht so gut funktioniert. Gute Spieler haben sie eigentlich geholt. Ich erinnere an Kabak, das finde ich ja eigentlich einen richtig guten Spieler. Ist momentan auch nicht in seiner besten Verfassung. Und sie haben natürlich auch das ganz große Problem, dass sie vorne nicht treffen. Das hat man auch gegen Köln gesehen. Ja, sie haben wirklich Riesenchancen gehabt. Hoppe vor der Halbzeitpause muss den Ball eigentlich querspielen zu Harit, der das auch top vorbereitet hat. Und spielt den Ball nicht und dann gehst du vielleicht mit einem besseren Ergebnis in die Halbzeitpause, mit einer anderen Motivation wieder raus. Und am Ende ja, ändern sie nochmal auf Dreierkette. Mascarell spielt dann innen als Innenverteidiger und passt einmal nicht auf. Und dann ist halt auch Köln auswärts stark gewesen in dieser Hinrunde und macht halt dieses Tor. Ne? Aber begonnen hat das ganze Übel für mich eigentlich in dieser Torhüterfrage, in dieser Torhüterdiskussion rund um Nübel, der heute wieder zurückkehrt eigentlich auf Schalke.
Ja, genau. Aber und viele Skeptiker sehen sich bestätigt in dem, was sie zu dem Transfer von Nübel gesagt haben. Aber das ist ein ganz eigenes Thema. Er hat bei Bayern bisher relativ wenig Spielanteile. Nicht wirklich erstaunlich, wenn die Nummer 1 Manuel Neuer heißt. Hat Schalke irgendwann vielleicht aufgehört, Schalke zu sein? Heißt, hat man zu viele Spieler geholt, die vielleicht so diesen Spirit Schalke nicht wirklich begriffen haben?
Schwer zu sagen für mich, ob die Spieler wirklich nicht diesen Spirit haben und fühlen. Was man aber sicher sagen kann, ist, wenn man sich auf anderen Plätzen umschaut, wie viele Spieler von Schalke 04 gekommen sind, was für eine großartige Qualität zum Teil aus diesen Vereinen kommt und jetzt zum Teil ja auch der Kolasinac, der wieder zurückkommt. Das ist sicher eine Stabilität und auch das, was du eben angesprochen hast, der auch dieses Schalke-Gefühl eben mitbringt, jetzt dass Huntelaar dieses Schalke-Gefühl mitbringen soll, das wieder als Kern zu begreifen für die letzten 17 Spiele, denke ich, ist sicher richtig, dass man nochmal ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt, das einen vielleicht dann auch noch über die schwierigen Momente, die es noch geben wird, tragen kann. Aber der Rückstand ist noch nicht so groß, reine Punktzahl ansieht. Aber wenn man sieht, wie wenig Punkte mittlerweile die Mannschaften am Ende einer Saison holen, die dann absteigen, dann ist es dann doch ein ganzer Schritt. Man sagt so leicht, naja, 2-3 Spiele gewinnen wir. Aber dafür brauchen manche Mannschaften schon 4 oder 5 Monate und nicht mehr nur eine Woche, in der es tatsächlich möglich ist. Also ich habe größte Zweifel daran, ob Schalke 04 diesen Turnaround noch schafft.
Ja, ich habe auch große Zweifel. Und wenn man sich die Mainzer gestern anschaut mit Kor und da Costa, natürlich ist das wunderbar für die Fußballromantiker. Ich freue mich auch, einen Huntelaar wieder auf Schalke zu sehen. Ja. Nur wenn ich sehe, in Kor oder in da Costa, das wären genau die 2 Spieler gewesen, die Schalke gebraucht hätten. Also ich weiß nicht, ob sie dran waren, ob sie sie nicht leisten konnten. Und man hat ja gestern gesehen, was sie für einen großen Einfluss hatten in nach einer Trainingseinheit für die Mainzer. Deswegen, ja, heute wird es nichts zu holen geben. Du brauchst wahrscheinlich noch 3-24 Punkte. Also ich denke, dass du 30 Punkte brauchst, um 16. zu werden. Die Freiburger haben eine überragende Vorrunde gespielt. Die haben 24 Punkte geholt. Also ob die Schalke in der Lage sind, das zu machen in der Rückrunde, was die Freiburger in der Vorrunde getan haben, wage ich zu bezweifeln.
Juri Mörder, Sie waren selber Stürmer. Ist das jetzt mit Huntelaar mehr als Nostalgie? Kann das inhaltlich wirklich Sinn machen bei einem Team, das relativ selten in den gegnerischen Strafraum kommt? Und genau dort hat ja Huntelaar an für sich seine Stärken.
Ja, ich bin das damit nicht ganz einverstanden. Ich meine, heute wird es so sein, Bayern wird den Ball haben und wenn er spielen würde, der Stürmer würde auf der Mittellinie stehen. Aber wenn man das Spiel gegen Köln gesehen hat zum Beispiel, zweite Halbzeit hat Schalke nur im Strafraum des Gegners gespielt. Also da wäre ein Huntelaar wäre sehr willkommen gewesen. Und Dabei auch noch, wo hat Hoppe die letzten drei Spiele seine 5 Tore gemacht? Das frage ich mir. Und das sind, die sind doch alle im 16er gemacht worden. Und also von daher stimmt es nicht ganz, dass Schalke nur, dass er dann nur auf die Mittellinie spielen soll.
Glaube ich auch. Also gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich glaube, dass Klaas-Jan Huntelaar in der letzten Woche 3-4 hochkarätige Chancen gehabt hätte, um die Schalker in Führung zu bringen, in Führung zu schießen. Weil ganz viel hat sich tatsächlich im 16er abgespielt und es gab viele Möglichkeiten, auch gerade über die linke Seite, über Kolasinac, was du gerade gesagt hast, ein überragendes Spiel gemacht in der letzten Woche, bis zu seiner Verletzung, als er dann raus musste. Aber er hat die Mannschaft angetrieben und natürlich wäre Huntelaar auch so einer, der die Mannschaft antreiben würde, der immer wieder auch nach vorne geht und vielleicht auch viele um sich herum besser machen würde.
Olaf Thon, wenn wir über mögliche Verstärkung sprechen, kommen wir natürlich unweigerlich auch zur Person Clemens Tönnies. Schalke möchte das Geld von ihm jetzt nicht. Hätten Sie sich gewünscht, dass man mögliches Geld von ihm annimmt?
Ja, natürlich. Vor allen Dingen auch, man muss ja sehen, was passiert mit den vielen Mitarbeitern. Schalke hat über 600 Festangestellte. Da hängt ja auch sehr viel dran. Und ich habe selber auch mit Clemens Tönnies nochmal danach gesprochen und habe gesagt, vielleicht muss man auch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und einen zweiten Anlauf machen, um nochmal zu helfen. Und das gilt nicht nur für Clemens Tönnies, sondern auch für viele andere Partner, Sponsoren, dass man versucht, Schalke zu helfen, vielleicht auch jetzt noch Spieler zu verpflichten, wie Williams zum Beispiel, der im Gespräch war von Wolfsburg oder auch andere. Und wenn einer Geld freiwillig gibt, unter welchen Bedingungen, muss man natürlich abklären. Aber ich finde, man hat dann eine große Verpflichtung für die Belegschaft von Schalke 04.
Welchen Eindruck haben Sie vom Trainer, von Christian Groß? Merkt er jetzt so langsam, worauf er sich eingelassen hat?
Ja, wir haben ja jetzt den vierten Trainer. Erst einmal bin ich dankbar gewesen, dass Huub Stevens mit Mike Büskens für 2 Spiele das übernommen haben. Gott sei Dank das Pokalspiel gewonnen, was ja jetzt noch im Februar in Wolfsburg ansteht. Die Trainer haben oft kein glückliches Händchen gehabt. Mirko hat es gesagt, bei den Torhütern. Und bei ihm spüre ich im Moment eine Ruhe, eine Veränderung der Mannschaft. Das, was Juri auch gesagt hat, dass sie jetzt auch mehr Ballbesitz haben, mehr im 16er des Gegners auftauchen. Denn das kann nur das Ziel sein. Hinten reinstellen alleine, das bringt nichts. Und das fing an mit Domenico Tedesco, der sicherlich einen tollen zweiten Platz erreicht hat. Aber unterm Strich war das eine destruktive Spielweise, die sich im Laufe der Zeit rächt. Und das sehen wir jetzt.
Juri Mölder, abschließend. Wie sehr hängt Ihr Herz noch an Schalke? Ist es so wie bei Klaas-Jan Huntelaar, der jetzt noch als Aktiver zurückkommt? Also sind Sie auch sozusagen Spiel für Spiel, zumindest auf dem heimatlichen Sofa, voll engagiert im Einsatz?
Ja, natürlich. Ich meine, es ist eine traurige, grausame Zeit für jeden, der etwas mit Schalke hat. Und vor allem, wenn man da lange gespielt hat und viele Leute kennt, die Fans. Das ist fürchterlich, also schrecklich. Und Schalke so zu sehen, es tut sehr viel Schmerzen und tut weh.
Ja, das empfinde ich übrigens auch so. Jeder, der die Traditionsvereine in der Bundesliga mag, der kann sich ja eigentlich nur wünschen, bei aller lokalen oder regionalen Rivalität, dass Schalke in der Bundesliga ist. Aber sie müssen es sportlich regeln. Ich sag ganz herzlichen Dank an Juri Mölder und an Olaf Thon. Dankeschön.
Und wir runden das. Alles Gute nach München.
Dankeschön. Kurzer Eindruck, Michael, wirklich kurz und knapp. Und auch Einschätzung. Hat Schalke eine Chance?
Ich fürchte nein. Und ich bedauere es wirklich für die Schalker, für ihre Fans, auch für die Bundesliga, dass wenn Schalke nicht mehr dabei ist, ist es auch nicht gewährleistet und mit ihren finanziellen Voraussetzungen, dass sie auch schnell wieder nach oben kommen. Also das wäre ein großer Verlust.
Darf ich noch einen ganz kurzen Ansatz reinschmeißen? Klaas-Jan Huntelaar. Wir erinnern uns alle an Simon Terodde. Sollten die Schalke absteigen, ich hoffe, dass sie mit ihm darüber gesprochen haben, dass er sich vielleicht auch wieder nach oben schießt. Weil dann brauchst du jemanden, der in der Box die Tore macht. Weil wir wissen es von Simon Terodde, jetzt gucken wir nach Hamburg. Wenn du so einen Typen hast, der dir 25 Tore macht, dann schaffst du es.
25 plus. Hat schon 17, ne? Also er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn ich das, was mir eben aufs Ohr gesagt worden ist, Multitasking ist angesagt für Moderatoren, richtig deute, dann ist uns gleich Carsten Schmidt, unser früherer Sky Geschäftsführer und jetzt Vorsitzender der Geschäftsführung von Hertha BSC, zugeschaltet und wird uns aufklären über das, was wir eben schon angesprochen haben. Und da ist er. Herzlich willkommen, Carsten. Schön, dass du, wir bleiben jetzt mal beim Du, dass du dir die Zeit genommen hast in dieser turbulenten Phase. Zunächst einmal einfach die offizielle Bestätigung hat es ja eben vom Verein schon gegeben. Ihr trennt euch sowohl vom Trainer als auch vom Manager. Das ist sicherlich eine schwere Entscheidung gewesen nach 25 Jahren. Was sind die Gründe für diese Entscheidung?
Ja, guten Morgen, Patrick. Grüße nach Unterföhring. Ja, die sportliche Situation ist kritisch. Wir sind im Abstiegskampf und die Überzeugung von mir und meinen Geschäftsführungskollegen hinsichtlich der Lösung mit dem bisherigen Trainerteam war nicht gegeben. Deswegen haben wir uns für diesen Schritt entschlossen. Und das Präsidium hat gestern Abend beraten und ist dann zu dem Schluss gekommen, unter Hinzuziehung meiner Beobachtungen der letzten 55 Tage, dass dort die Entscheidung gefallen ist, dass Michael Preetz auch für die Zukunft nicht mehr die Rolle spielt, die er bisher gespielt.
Wann genau ist die Entscheidung gereift? Ist das in den vergangenen Wochen schon ein Prozess gewesen? Und das war dann gestern der Eindruck des Spiels gegen Werder sozusagen dann der letzte Tropfen?
Nein, das kann man nicht sagen. Wir haben ja nach einem sehr schlechten Ergebnis bis Weihnachten von der Punkteausbeute uns hier nochmal wirklich zusammengesetzt und intensiv den Neustart ausgerufen und auch den Januar zum Punkten ausgerufen. Und da waren wir uns alle einig. Es ging gut los, das Spiel gegen Schalke. Folgte ein schlechtes Spiel in Bielefeld mit einer Niederlage. Dann haben wir in Köln gepunktet, hätten 3 Punkte, glaube ich, ehrlicherweise verdient gehabt. Sodass eigentlich diese Spiele nicht brillant waren, aber wir uns weiterhin optimistisch hinter unserem Plan gestellt haben. Aber man muss sagen, nach dem gestrigen Spiel kamen wir zu keiner anderen Entscheidung. Auch wenn beide Spiele, Hoffenheim und auch das Spiel gestern gegen Bremen, kaum zu erklären sind, dass wir sie mit 1-7 Toren verlieren. Deswegen ist die Entscheidung, sind beide Entscheidungen gestern getroffen worden.
Wie haben die beiden, Bruno Labbadia und Michael Preetz, die Entscheidung aufgenommen?
Sehr professionell. Ich habe mit Michael nur 55 Tage zusammenarbeiten können. Das war eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich hätte sie sehr gerne weiter fortgeführt. Ich kann wirklich da nur sagen, dass ich hier als Neuer sehr gut aufgenommen wurde. Und wir heute Morgen sehr ausführlich persönlich auch gesprochen haben. Ich glaube, wir beide haben eine hohe Wertschätzung füreinander und das wird auch so bleiben. Ich werde auch dem Verein auch in der Zukunft, glaube ich, alle Daumen drücken, da ist nichts kaputt. Und er weiß natürlich auch um diesen Geschäft. Mit Bruno Labbadia habe ich gestern Abend spät telefoniert. Wir haben uns für heute auch zu einem persönlichen Gespräch mit dem Trainerteam zurückgezogen. Ich habe auch lange noch unter 4 Augen mit Bruno gesprochen. Auch ein Vollprofi. Mir tut es auch hier wirklich persönlich leid. Ich mag ihn von seiner Lebensgeschichte, von seiner Leistung, auch auf dem Platz. Viele Trainingseinheiten beobachtet, mit welcher Energie, Akribie, war morgens der erste, abends der letzte. Und wir haben heute auch nochmal den Film der letzten Spiele Revue passieren lassen. Das ist wirklich, das Fußballglück ist nicht auf unserer Seite derzeit, das hilft aber nichts. Und er hat das sehr, sehr gut reflektiert und wir haben uns heute Morgen auch sehr gut voneinander verabschiedet.
Carsten, als wir gestern die Nachberichterstattung zum Topspiel hatten, da sickerte schon via Bild durch, dass die Trennung bevorsteht. War das tatsächlich zu diesem Zeitpunkt schon klar?
Nein, wir waren in dem Entscheidungsprozess.
Gut, ich nehme das einmal ganz kurz, beziehungsweise wir werfen jetzt einmal auch den Blick voraus. Arne Friedrich wird Sportdirektor. Und die Spekulationen gehen dahin, dass Pal Dardai vorläufig als Trainer übernimmt. Stimmt das?
Arne Friedrich und ich haben gestern Abend und heute Morgen telefoniert und ich freue mich sehr, dass Arne in dieser komplizierten Ausgangsposition total hinter dieser Aufgabe steht. Ich habe ihn auch in diesen Zeiten als sehr meinungsstarken, sehr klaren, reflektierten und mit Energie geladenen Kollegen kennengelernt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Wir waren heute auch in der Mannschaftskabine haben zur Mannschaft gesprochen, haben ihnen die Situation erklärt. Und auch da habe ich gespürt, dass Arne, glaube ich, einen großen Respekt und auch eine große Wertschätzung in der Mannschaft genießt. Die Trainerfrage haben wir einen klaren Plan, den wir umsetzen.
Und wie sieht dieser Plan aus?
Ja, das würdet ihr gerne wissen wollen. Ja, ein bisschen arbeiten müsst ihr schon noch selber.
Ja, wird es Dardai oder kann man den möglicherweise sogar ausschließen, was ja eine Überraschung wäre?
Patrick, wir haben einen klaren Plan, den wir bei Sky 90 nicht veröffentlichen werden.
Trotzdem muss ich ja, das weißt du, das hast du mir ja als Chef auch immer sozusagen mit auf den Weg gegeben, natürlich schon noch einmal nachhaken. Ist Dardai denn möglich?
Dardai ist möglich, viele andere sind möglich. Wir haben einen klaren Plan und ein Name wird jetzt scheinbar sehr auf Sieg geritten. Und sei versichert, du kennst uns ein bisschen, wir gehen nicht unvorbereitet in diese auf.
Der Name Ralf Rangnick wird auch gespielt. Wäre das eine Möglichkeit, weil Rangnick natürlich bewiesen hat, dass er mit größeren Projekten, wo auch Geld seitens des Investors zur Verfügung steht, sehr gut umgehen kann. Ist das ein vorstellbares Szenario?
Nochmal, wir machen hier keine heiteren Namensratereien. Ich habe jetzt, glaube ich, dreimal, und das ist die dritte Nachfrage dazu, und ich respektiere das, aber ich glaube, du respektierst auch, dass ich jetzt nicht jeden einzelnen Namen, der genannt wird, es könnten ja noch zwei weitere dann folgen, einschätze. Wir haben einen klaren Plan, wir werden den durchführen, und ihr werdet sehr zeitnah erkennen, dass wir eine sehr gute Lösung für Hertha BSC für die restlichen 16 Spiele plus der Zukunftsgestaltung dann präsentieren werden. Und das ist unsere gesamte Konzentration. Und ich glaube, dass wir damit hoffentlich das Thema Nachfolge von Bruno für diesen Moment dann auch zur Seite legen.
Ja, du bist ja nächste Woche bei uns zu Gast, worauf wir uns sehr freuen. Oliver Kahn wird da sein, gemeinsam mit Lothar Matthäus. Dann sind wir an dem Punkt sicherlich einen Punkt weiter oder einen Schritt weiter, vielleicht sogar mehrere. Welchen Einfluss, allgemein gefragt, hat der Investor Lars Windhorst bei Entscheidungen?
Lars Windhorst und seine Tenor Group sind in diese Entscheidung nicht involviert. Der Verein agiert vollkommen selbstständig in diesen Personalangelegenheiten. Das kann ich ausdrücklich hier bestätigen. Wir sind allerdings im Informationsaustausch und das gehört sich auch so. Ich finde, das gehört in diese Wahrheit auch rein. Aber die Entscheidungen treffen einzeln allein die Gremien von Hertha BSC, die entweder aus Präsidium im Falle von Michael oder in der Trainersituation die Geschäftsführung von Hertha BSC.
Abschließend eine sportliche Einschätzung, Carsten. Wir haben zu Beginn der Sendung auch darüber geredet, es sind ja schon viele gute Spieler geholt worden, die als Solisten durchaus funktionieren. Warum haben die es bisher nicht geschafft, ihre individuelle Klasse als Mannschaft zusammenzubringen?
Auch daran haben wir natürlich genauso gerätselt wie ihr. Wir haben keine Antwort. Wir müssen diese Antwort in der neuen sportlichen Leitung schnell finden, damit bessere Ergebnisse kommen. Ich glaube, wir erkennen immer wieder, dass wir die Spiele nicht hoffnungslos unterlegen verlieren. Wir haben noch kein enges Spiel zu unserem Gunsten umgebogen mit einem Quäntchen Spielglück oder mit einer Intensität, die es dann auch braucht. Das ist die große Aufgabe aus dieser überdurchschnittlich talentierten und individuellen Klasse, auch jungen Mannschaft, ein Team zu formen, was jetzt im Abstiegskampf besteht. Wir sind sehr optimistisch, dass wir das in der neuen Aufstellung, die wir jetzt dann auch auf den Platz bringen, auch aus der Kabine in Punkte ummünzen werden.
Dann sage ich Dankeschön, Carsten Schmidt, und freue mich auf kommende Woche, wenn wir uns dann persönlich hier im Studio in Unterföhring sehen. Dankeschön.
Danke, viele Grüße.
Richtig aus. Didi, wie schätzt du es ein, was wir gehört haben? Auch in der Trainerfrage.
Ja, er sagt für die nächsten 16 oder 17 Spiele und dann für die Zukunft. Also er hat ja offen gelassen, ob das jetzt eine Übergangslösung wird oder nicht. Da müssen wir uns jetzt überraschen lassen. Aber es ist natürlich, spielt ihm und Hertha BSC natürlich nicht in die Hände, weil ich glaube, er hätte sich das gerne mal die nächsten Wochen und Monate angeschaut, um dann wirklich sich ein Urteil zu bilden. Und jetzt überstürzt so eine Entscheidung zu treffen oder treffen zu müssen, macht die Sache natürlich nicht einfacher. Weil im Moment, im Sommer hättest du vielleicht andere Möglichkeiten, einen Transfer eines Trainers vorzubereiten, der vielleicht noch irgendwo anders tätig ist. Deswegen, das war alternativlos, glaube ich, nach den letzten Wochen, weil du musst irgendwo als Verein musst du eine Weiterentwicklung sehen. Und die Weiterentwicklung, wie es auch gerade gesagt hat, Herr Kassen, die war einfach nicht zu sehen. Deswegen war es alternativlos. Ich glaube, Dardai zu holen für den Rest der Saison wäre nicht die schlechteste Lösung. Weil es, glaube ich, oder möglicherweise jetzt schwer ist, jemanden zu finden, den du dann auch über diese
Saison hast. Klang jetzt aber irgendwie nicht so, hatte ich den Eindruck.
Michael? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da, ich bin zu 100% überzeugt davon, dass es so kommt, sagen auf längere Sicht, das glaube ich nicht. Aber für die kurze Zeit bin ich mir unsicher. Also ich würde sagen, das ist aber schon eine naheliegende Lösung. Und die Frage ist, das heißt, also man wird sehen, dass sie vorbereitet sind, auch längerfristig vorbereitet sind. Ich denke, so viel Zeit, eine langfristige Lösung zu finden, hat es eigentlich nicht gegeben, weil die Hoffnung war ja doch eher so, dass im Januar dann durch diese Spiele, die hätten auch gegen Gegner wie Hoffenheim und wie gegen Bielefeld und wie gegen Bremen, dass da eine Trendwende stattfindet und dass man ein bisschen Zeit hat und man diese Gespräche, dass sie jetzt so weit fortgeschritten sein sollten, dass da eine Lösung, die du eben angesprochen hast, die sich bestimmt auch viele wünschen würden mit Ralf Rangnick, also so eine weitreichende Lösung, die das ja beinhalten würde, wäre erstaunlich, muss man sagen.
Wäre auf der anderen Seite professionell, wenn man im Hintergrund zumindest schon mal einen Plan B zu entwickeln.
Wenn das so käme, Respekt, muss ich dann sagen, ob es so kommt, werden wir sehen.
Also ich fand jetzt Herrn Schmidt sehr aufgeräumt übrigens und sehr professionell. Und er hat sich ja, wie du auch richtig sagst, die beide Thematiken offen gelassen. Einen Trainer zu holen, der jetzt bis zum Ende der Saison arbeitet, aber auch, und das haben sie vielleicht auch im Hinterkopf, jemanden zu haben, der darüber hinaus auch weiterarbeitet. Es könnte natürlich sein, dass die große Lösung jetzt sagt, keine gute Idee, weil die Mannschaft ist jetzt nicht so gefestigt, ich kann mich nicht mehr so einbringen, wie ich das gerne möchte, erst zur neuen Saison. Und dann kämen wir vielleicht doch wieder zurück zu Pal Dardai.
Gut, also das wird sehr, sehr spannend und wie gesagt, kommenden Sonntag werden wir das Ganze dann mit Carsten Schmidt und Oliver Kahn hier bei uns und Lothar Matthäus hier bei uns im Studio fortsetzen. Aber gleich wollen wir noch sprechen an diesem Sonntag über die Bayern, die heute, wir haben das ja eben schon angekündigt, bei Schalke im Einsatz sind. Hansi Flick und seine Mannschaft haben die Möglichkeit, von den Patzern der Konkurrenz zu profitieren. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet Fußballdebatte und ich begrüße Jessica Liberts, die durch den Nachmittag führen wird. Liebe Jessica, unter anderem, wir haben ja eben schon darüber gesprochen mit Schalke gegen Bayern, aber ein Wort auch zu dem, was wir von unserem früheren Chef Carsten Schmidt eben gehört haben. Wie interpretierst du das im Hinblick auf die Trainer-Manager-Suche?
Naja, ich glaube, es war ja absehbar. Es hat sich ja nicht von heute auf morgen angedeutet, dass man eine Kluft hat zwischen dem Big City Club und der Realität. Und dass diese Kluft nicht mehr so richtig gut zu schließen war, das hat sich in den letzten Wochen ja angedeutet. Dementsprechend kann es schon sein, dass man bereits Gespräche geführt hat. Normalerweise wird das ja so gemacht. Dann heißt es immer, wir haben das erste Mal miteinander am Sonntagmorgen geredet. Vorher noch nie. Wir kennen uns auch sonst gar nicht. Wir haben auch unsere Handynummern nicht. Aber im Grunde genommen hat man sich dann schon unterhalten. Es gibt ja immer die naheliegende Lösung, Dardai aus der U16 dann wieder auf seinen alten Job zu befördern. Und wir haben ja auch schon Namen gehört. Ich glaube, es liegt immer daran, wie viel Fantasie kann ich beim Gegenüber noch erzeugen. Also hätte man bei Ralf Rangnick dann genügend Potenzial für ihn, so wie AC Mailand, wo er gesagt hat, Mensch, das Projekt, das würde ich nochmal spannend finden. Und genauso ist es auch jetzt, nehmen wir einen anderen Namen, einen Thomas Tuchel, der jetzt gerade überlegt, was könnte ich als nächstes machen oder mache ich mal Pause wieder. Oder schaue ich mir einfach nur die Welt an? Oder habe ich Lust, vielleicht in der Hauptstadt was zu machen? Auch da geht es immer darum, habe ich genügend Potenzial? Kann ich bei dem anderen die Fantasie vermitteln, dass er hier was Besonderes schaffen kann? Und wenn das der Fall ist, ja, wer weiß, vielleicht wird es ja dann noch mal ein Big City Club.
Apropos Fantasie, hast du die Fantasie, dass Schalke heute gegen Bayern was holen kann?
Oh, das ist wirklich eine gemeine Frage, Patrick. Das ist... Na gut, versetzen wir uns jetzt mal in eine Schalker-Seele. Ja? Der Schalker sagt sich, warum sollen wir das nicht schaffen, was der Mainzer gestern hinbekommen hat? Und vielleicht haben wir auch einen Auftritt mit ähnlich viel Leidenschaft. Wenn ich Bayern München wäre, würde ich jetzt sagen, es ist eine gewisse Drucksituation fast für die Bayern, weil alle erwarten, dass sie jetzt auf 7 Punkte wegziehen. Mhm. Ich vermute aber, also rein, wenn man jetzt einen normalen Ablauf betrachtet, dass natürlich die Bayern wahrscheinlich mit 7 Punkten am Ende Tabellenführer sein werden.
Ja, aber gut. Die mögen ja eigentlich solche Situationen. Eben. Wie sind die Bayern beieinander?
Naja, also ich glaube, dass wir gesehen haben in Augsburg, dass es immer noch Licht und Schatten gibt. Also es gibt immer noch die dominanten Bayern und es gibt aber auch die Bayern, die Fehler machen und die dann auch eine andere Mannschaft wieder ins Spiel kommen lassen. Möglicherweise dann sich auch Räume bieten für einen wie Hündeler, wenn der dann möglicherweise...
Eben haben wir von Juri Mölder gehört, ja, es soll wohl wackeln wegen der Wade. Ja,
immer noch die Wade.
Genau, ja. Die Wade ist es.
Erik hat es letztens so schön angezeigt, ja. Insofern sind wir da gespannt. Ich denke aber, was das Innenverhältnis angeht, da sind wir gespannt, was die nächsten Wochen auch bringen werden. Also da bin ich wirklich gespannt, weil ich glaube, dass man immer noch sieht, dass es da Differenzen gibt, wenn man sich die Einsatzzeiten auch der Neuzugänge anschaut etc. Also da bin ich gespannt, was da in den kommenden Wochen auf uns zurollt.
Hoffenheim gegen Köln ist das späte Spiel, beide mit dem Rückenwind der Siege. Wen siehst du da im Vorteil?
Es kann für beide eine super Woche werden. Ich glaube, dass der erste FC Köln ein bisschen Rückenwind mitgenommen hat, weil das schon ein unglaublich wichtiger Sieg war. Also das ist
in vorletzter Minute und so weiter.
Der Kölner hat an dem Mittwochabend ein Fässchen aufgemacht und sich gesagt, das war's, wir bleiben drin, Relegation ist safe. Ja.
Gut, also Mirko Slomka ist nachher bei dir zu Gast, der heute schon eingesprungen ist für Olaf Thon. Viel Spaß, Jessica.
Er sieht auch sehr frisch aus. Ja. Bitte pass auf, dass er sich jetzt nicht überanstrengt. Machen wir noch eine Pause vielleicht danach?
Genau. Ja. Nein, er verausgabt sich nicht. Er wird schon nachher noch mit aller Frische dann da. Aber wir achten drauf, ne, Mirko? Also kaum noch was sagen. Mal gucken. Jessica, danke schön.
Danke dir, Patrick.
Viel Spaß. Und viel Spaß. Wir sprechen jetzt... Mirko, darf ich oder ein, zwei Antworten gehen noch?
Schon, unbedingt.
Gut, also die Bayern fühlen sich oder sind die gereizt dann von so einer Situation, ist ja eigentlich das, was sie mögen. Wir haben hier vergangene Woche auch inhaltlich durchaus berechtigt darüber gesprochen. Krise auf Bayern-Niveau, zwei Niederlagen in Folge inklusive Kiel, Gegentore. Und die Realität ist, heute können sie auf 7 Punkte, glaube ich, davonziehen.
Ja, wenn sie so eine erste Halbzeit spielen wie am Dienstag, Mittwoch, dann ziehen sie mit 7 Punkten davon. Weil da fand ich sie wieder so griffig, wie sie vorher war. Rückgewinnung des Balles, Gegenpressing, Sprintverhalten. Da haben sie 14 Torchancen gehabt, Flanken ohne Ende von der Außenbahn gespielt. Außen ganz klar die stärkere Mannschaft gewesen, totale Dominanz gehabt in dem Spiel. Und dann gab es in der zweiten Halbzeit so Situationen, so Rückschläge wie... schlampige Ball-An- und Mitnahme, Pavard fällt mir da ein, Pässe nach vorne, Boateng ins Niemandsland, Pavard ins Niemandsland und dann hast du Glück, verschossener Elfmeter und so. Also die zweite Halbzeit gibt Hoffnung für Schalke.
Ich glaube, dass nicht also 90 Minuten eine Top-Leistung bringen werden. Das also würde mich überraschen nach den Schwankungen der letzten Zeit. Wo soll die Stabilität so schnell auch herkommen? Aber dass es zu einem Sieg reicht und am Ende für 7 Punkte, das traue ich den Bayern auf jeden Fall zu, gehe ich auch von aus. Und ich glaube auch, dass Schalke versuchen wird, eine Leistung zu zeigen, auf der sie, auch wenn sie nicht gewinnen sollten, auf der sie aufbauen können. Dass sie eine Stabilität versuchen zu erzielen und zu erreichen, von der man nach dem Spiel dann sagen kann, selbst wenn es vielleicht nicht zu einem Punkt gereicht hat, da können wir in der nächsten Zeit darauf können wir aufbauen und das soll uns Mut und Hoffnung geben. Also an eine 0-8 wie zum Hinspiel, also damit rechne ich nicht.
Ja, da sind die Bayern auch nicht dominant genug im Moment, auch wenn sie unter der Woche eine Halbzeit gut gespielt haben. Und sie haben jetzt in den letzten Wochen eigentlich für alle Siege kämpfen müssen. Also einige Spiele haben sie ja nicht gewonnen und wenn sie gewonnen haben, dann waren es wirklich bis zur letzten Minute, mussten sie beißen. Und sie machen einen ziemlich matten Eindruck im Moment. Das ist verständlich aufgrund des Pensums, das sie in den letzten Wochen hatten. Und dann das Bedenken, das ich habe bei den Bayern, ist, Jessica hat es gerade angesprochen, die Einsatzzeiten oder die Nicht-Einsatzzeiten der Neuen. Sie spielen im Moment mit 14, 15 Leuten, ne? Und ich bin gespannt, wann Hansi Flick mal die Neuzugänge spielen lässt, weil du gehst jetzt nach Katar zur Club-WM, in 3 oder 4 Wochen, dann geht die Champions League wieder los. Das heißt, du kannst von jetzt bis Ende der Saison kannst du nicht mit 15 Leuten durchspielen, sonst wirst du mit Sicherheit bis auf die Meisterschaft keinen Titel holen. Und selbst das wird möglicherweise noch mal eng werden. Also das ist für mich die größere Frage, wie wird sich das die nächsten Wochen entwickeln?
Ja.
Ist Flick da einfach in gewisser Form stur, weil er sagt, okay, also ich stelle nur Spieler auf, von denen ich überzeugt bin, dass sie das Niveau haben, was gefordert ist? Oder ist da auch mal so ein kleiner versteckter Seitenhieb Richtung Sportdirektor im Sinne von, das sind Spieler, von denen ich nicht finde, dass sie uns weiterbringen?
Das hoffe ich jetzt nicht, dass es ein kleiner Pieks in Richtung Hasan Salihamidžić ist, weil das würde ja bedeuten, dass es intern ein bisschen kracht so grundsätzlich. Das hoffe ich jetzt nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass die Diskussion um die geringe Souveränität und Stabilität der letzten Wochen dafür gesorgt hat, dass er jetzt auf die zurückgreift, von denen er genau weiß, dass sie alles geben für den Club. Und ich kann es nur noch mal bestätigen, also das, was er gesagt haben muss in der Kabine, hat zumindest dafür gesorgt, dass die erste Halbzeit am Mittwochabend richtig top war. Richtig top. Und die Schwächen danach haben wir gerade angesprochen. Und trotzdem glaube ich, dass er Vertrauen braucht in die Spieler. Und Costa beispielsweise spielt da gar keine Rolle eigentlich gerade. Und Musiala ab und zu mal. Hinten gibt es das Problem. Süle, Boateng, so. Hernandez, ja, zweikampfstark. Das mögen wir ja eigentlich, ne, wie er in diese Zweikämpfe hineingeht. Aber ja, irgendwas ist nicht so wie in der letzten Saison.
Ich denke aber auch, wenn jetzt am Ende des Spieltages 7 Punkte stehen, dann ist natürlich auch für die nächste Zeit natürlich auch ein bisschen mehr Spielraum für die Bayern, auch für die Rotation. Weil man auch ja sieht, dass die Konkurrenz, die schwächelt ja auch immer wieder. Und ich glaube, dann ist auch ein Zeitpunkt gekommen, an dem die Rotation wahrscheinlich stärker greifen wird, als das jetzt bei diesem Spiel aus meiner Sicht zu erwarten ist. Ich denke, das ist auch für die Bayern jetzt ein Spiel, von dem sie als richtungsweisend, was den Gewinn der Meisterschaft angeht, betrachten werden.
Was man auch mal fragen muss, ne? Warum hat in Kiel eigentlich nicht der Nübel gespielt? Wir haben ja vorhin das Thema gehabt. Ne? Irgendwie war ja die Ansage, er macht irgendwie 10 Spiele in der Saison. Ne? Jetzt bei Schneetreiben gegen einen Zweitligisten. Also,
ja, na gut, weil Hansi Flick offensichtlich Kiel so eingeschätzt hat, wie sie dann auch war, nämlich ziemlich stark.
Ziemlich stark, aber auch ein Alex Nübel ist ja ein ziemlich starker Torwart. Sie haben ihn ja geholt als Nummer 2 und irgendwann mal als Konkurrenz auch für Manuel Neuer. Hm. Und wenn nicht in so einem Spiel, wann soll er 10 Spiele machen? Ja, wahrscheinlich nicht bei der Club-WM oder so. Ne?
Ich glaube, dass die, mir hat es gerade angesprochen, ob es da etwas Knatsch gibt zwischen Trainer und Sportdirektor. Ich glaube, dass die Schwäche der anderen über viele Risse hinweg täuscht, was bei Bayern los ist. Also das ist ja nicht normal, dass du am letzten Tag der Transferperiode 4 Spieler holst, einen Saar, einen Rocker, einen Costa, einen Choupo-Moting. Die spielen alle keine Rolle. Kimmich war 6 Wochen verletzt, ein Rocker. Ich weiß gar nicht, ob ein Rocker oder ein Saar, ob die Bayern tauglich oder Bundesliga tauglich sind, weil wir sie noch nicht gesehen haben.
Aber Bundesliga tauglich schon, oder?
Ja, Bundesliga tauglich mit Sicherheit. Die haben auch 10 Millionen gekostet, aber ob sie bayerntauglich sind, das wissen wir nicht. Und wenn du in der Phase, wo dann ein Kimmich verletzt ist, ein Rocker überhaupt keine Rolle spielt, jetzt hat er 5 Minuten gespielt, dann die Verlängerung in Kiel, dann glaube ich, prallen da 2 verschiedene Ansichten aufeinander. Hansi Flick hat im März ein Interview gegeben, wo er ein Vetorecht sich eingeräumt hat in der Sportbild, was den Oberen gar nicht gefallen hat und dem Sportvorstand Salihamidžić gar nicht gefallen hat. Und es wird ein Punkt kommen, wenn es jetzt so weitergeht, wo irgendwann die Frage kommt, Herr Flick, was ist denn jetzt los mit Ihrer Mannschaft? Und dann wird er vielleicht irgendwann sagen, naja, ich habe nur 15 Spieler. Das sieht der Sportdirektor natürlich anders. Und wie das im Sommer werden soll, ja, weil du kannst jetzt im Sommer nicht wieder 4 oder 5 Spieler holen, die der Trainer nicht will. Also ich bin da ganz gespannt, was passiert. Es werden möglicherweise Alaba und Boateng gehen. Das heißt, du brauchst mindestens einen Innenverteidiger, vielleicht sogar 2. Und dann kannst du natürlich nicht wieder Spieler kaufen, die der Trainer nicht will. Ja, weil dann verbrennst du natürlich Geld. Saar und Rocker, die haben beide für 4 Jahre unterschrieben. Dantas spielt in der zweiten Mannschaft. Der ist jetzt ausgeliehen mit einer Kaufoption, glaube ich. Den wollen sie jetzt vielleicht schon wieder zurückschicken. Das heißt, das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass du einen Sportdirektor und einen Trainer hast, die 2 verschiedene Ansichten haben und die Spieler, die geholt werden, nicht spielen. Also ich glaube, das wird noch recht spannend, was die nächsten Wochen und Monate passiert.
Klingt nach spannendem Stoff kommende Woche, wenn Oliver Kahn dann bei uns zu Gast ist. Aber wie gesagt, all das wird dann diskutiert sozusagen auf Bayern-Niveau. Wir können, glaube ich, so nach und nach dann übergehen zu dem, wie Didi Hamann diese Spiele tippt. Nämlich Schalke gegen Bayern.
1-2. Ich glaube, dass es wieder eng wird und eng bleibt. Ich glaube, dass die Schalke heute den Bayern einen großen Kampf leisten, aber nicht ganz für einen Punkt reicht.
Und Hoffenheim gegen Köln.
Ja, ich bin da nicht bei Jessica. Ich glaube, dass die Hoffenheimer so viel Schwung haben nach dem Sieg in Berlin 4-1.
Gut, der Mirko Slomka verausgabt sich jetzt nicht zu sehr, wenn er noch kurz eine Einschätzung auch zu diesem Spiel abgibt.
Ja, ich glaube, ich bin bei dir. Also Didi, ich glaube auch, dass die Hoffenheimer auch, was das Personal angeht, stärker sind. In der Offensive Kramaric wieder voll dabei. Und die Kölner haben zwar Aufwind, aber ich glaube, es reicht nicht für einen Punkt. Ich glaube auch den Sieg für Hoffenheim. Und bei Schalke gegen Bayern glaube ich auch, dass die Schalker einen riesen Kampf abliefern, aber am Ende gewinnt Bayern 3-0 und ist 7 Punkte weg.
Traust du den Schalker eine Überraschung zu?
Das übliche Tor gegen Bayern traue ich ihnen zu. Ich tippe aber auch auf ein 3-1 für die Bayern. Und das Hoffenheim gewinnt, glaube ich, auch 2-0 ist mein Tipp für dieses Spiel.
Gut, alles klar. Also das bleibt auf alle Fälle spannend. Auch unten, zumal jetzt, wie gesagt, die Mainzer eben auch bewiesen haben, dass sie mit den Neuzugängen punkten können. Das Zitat des heutigen Tages hat geliefert Carsten Schmidt. Dardai ist möglich, viele andere sind möglich. Wir haben einen klaren Plan. Verraten wollte er ihn noch nicht, aber ich hoffe, dass er das spätestens am kommenden Sonntag hier bei uns machen wird. Und wir haben auch einen klaren Plan, denn wir haben noch sehr, sehr spannende Dinge im Angebot, so wie Sie das kennen, an diesem Sonntagnachmittag. Die erste Fußball-Bundesliga haben wir erwähnt. Die Vorberichterstattung auf Bundesliga 1 beginnt ab 14.30 Uhr. Dann machen sich Yannick Erkenbrecher und Thorsten Matuschka schon bereit zur Vorberichterstattung auf die zweite Liga, gleich hier oder gleich im Anschluss ab 14 Uhr auf Bundesliga 2, unter anderem dann der VfL Bochum, der HSV-Jäger zu Gast in Sandhausen und Kiel, auch eine Mannschaft aus der Spitzengruppe, unter anderem bei Darmstadt. Und dann haben wir hier direkt auf den News in der Folge Ricardo Basile, meine Geschichte. Und dort wird Rainer Kallmund, wie gewohnt, wortreich, denke ich mal, darüber berichten, was sich in seinem Leben getan hat. Und all das ist unser Angebot für Sie. Ich sage ganz herzlichen Dank. Mirko hat noch einen langen, aber sehr spannenden Tag vor sich. Danke nochmal für das kurzfristige Einspringen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Sonntag noch hier auf Sky. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.